Gebet. Ja, die Predigt überschrieben mit dem Thema Herr, lehre uns beten. Gebet ist etwas, das wahrscheinlich alle Menschen kennen, spätestens wenn es ganz schlecht kommt im Leben, beten wir unabhängig davon, ob wir Christ sind oder nicht Christ sind. Je nach Trefferquote sind wir dann mehr oder weniger begeistert davon. Warum klappt es manchmal und warum klappt es manchmal nicht im Gebet? Es gibt ja eine herrliche Geschichte, vielleicht kennt ihr die schon, wo passiert ist. Das heisst, es ist eine wahre Geschichte. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich erzähle sie euch. Eine ganz eindrückliche Geschichte für Gebetserhörung. Und zwar, es ist in Neuseeland passiert. Alles, was man nicht so ganz genau weiß, ob es wirklich stimmt oder nicht, passiert meistens weit weg. Da kann man es weniger nachprüfen. Da hat Pharao hat eine Katze gehabt. Und die Katze, die ist auf einen Baum aufgestiegen. Das war ein Baum mit relativ dünnen Baum. Und die hat dort oben gemiaut und hat Angst gehabt, um wieder runterzukommen. Aber sie war so hoch oben, dass sie mit den Leitern nicht erreichbar war. Der Pfarrer hat alles probiert und hat plötzlich eine gute Idee gehabt und hat gedacht, ich nehme ein Seil, ich tue das um den Baum herumbinden und hänge es an meine Anhängerkupplung an und fahre mit meinem Auto, dass sich der Baum beugt. Und wenn sich der Baum genug gebeugt hat, dann kann ich die Katze pflücken. Gesagt, getan, er ist gefahren, ausgestiegen, geschaut, es langt noch nicht ganz, er hat noch ein bisschen fahren. Und dann ist passiert, das musste passieren, das Seil hat gelassen und die Katze jetzt wegkatapultiert. Wer kennt die Geschichte schon? Fast alle. Es ist gleich, aber es ist eine herrliche Gebetserhörungsgeschichte. Der Pfarrer hat die Katze gesucht, hat sie niemand mehr gefunden und hat sie halt abgeschrieben. Wie sie im Inventar. Ein paar Tage später hat er im Einkaufsladen hat er eine Frau getroffen, die auch in seine Kirche gegangen ist. Hat die kennengelernt und gewusst, dass die Frau nicht so wahnsinnig gerne Katzen hat. Aber die hat Katzenfutter im Einkaufswagen nicht gehabt. Und hat dann die Frau angesprochen und gesagt, haben sie ihre Meinung geändert, dass sie plötzlich Katzenfutter kaufen? Hat sie gesagt, ich muss ihnen eine Geschichte erzählen, das ist wahnsinnig. Also meine Tochter, die hat ja immer gemüht und gemacht, dass sie endlich eine Katze bekommt. Sie hat unbedingt eine Katze wollen und dann habe ich ihr gesagt, du musst das nicht mir sagen, du musst das Jesus sagen, wenn du eine Katze willst. Dann sagt meine Tochter, sie ist im Garten raus und hat zu Jesus raufgeschaut und gesagt, Jesus schenkt mir eine Katze. Und du glaubst es nicht, in dem Moment ist eine Katze vom Himmel runtergefallen. Das Ziel von dem Jahr ist, dass wir alle Katzenbesitzer werden. Aber beten ist eben nicht so einfach, oder? Ich finde das eine wahre Geschichte ist, ich finde das genial von Jesus, dass er dem Mädchen das geschenkt hat, oder? Aber oft läuft es ja ein bisschen anders. Einmal haben die Jünger zugeschaut, die Jesus betet haben, und sie hat ihn gebeten, Herr, lehre uns beten. Jesus scheint ein Gebetsleben gehabt zu haben, das nicht so einfach durchschaubar war. Im Gegensatz dazu gibt es das Gebetsleben von vielen Christen nicht so viel zu erklären. Ich möchte euch das mal aufzeichnen, wie das Gebetsleben von vielen Christen auch von mir aussieht. Ich zeichne euch mal einen Tag aufzeichnen. Das ist ein Tag. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Ein Tag hat 1440 Minuten. 1440 Minuten. Und jetzt frage ich euch mal, wie viele Minuten von dem Tag betet ihr? Ich muss mal nicht sagen. Ich sage jetzt mal, gut gerechnet, wahrscheinlich, sagen wir mal 15 Minuten. 14,4 wäre 1%, oder? 1% von dem Tag, da wäre da bis da. Das ist etwa unser Gebet. Und jetzt, das ist 1%. Und jetzt, wenn ich das wieder auf 100% mache, das ist in unser Gebetsleben, wieder 100% von diesen 15 Minuten. 100%. Was machen wir in diesen 100%, in diesen 15 Minuten Gebet, die stattfindet? Ich würde sagen, ein grosser Teil ist, dass wir Gott mal unsere Probleme sagen, die wir haben, oder? vielleicht einmal so ein Teil, oder? Das sind unsere Probleme. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen Teil, ich weiß es nicht so genau, das ist natürlich bei jedem wieder ein bisschen anders, aber grob, das ist so ein Strickmuster von so einer 0850-Kiste, oder? Dann gibt es so die To-Dos, so ein bisschen, was ansteht, wir besprechen mit Gott vielleicht, was sie ansteht. Nein, ja, mal. Das sind so die To-Dos. Und dann tun wir noch danken für unsere Familie. Das ist danken. Und dann bleibt da oben noch ganz ein kleiner Teil, wo wir vielleicht hören. So ein Gebetsleben gibt nicht wahnsinnig viel zu erklären. Da kann jedes Kind, oder, was sagt, Papi, Spielzeug jetzt. Das ist so das Muster, oder, wo jedes Kind kann, da gibt nichts zu erklären. Aber Jesus hat ein Gebetsleben gelebt, wo etwas zu erklären gegeben hat, offensichtlich. Lehre uns beten, hat er gesagt. Wir müssen es lernen, wir können es nicht automatisch. Wenn ein Ehepaar mit dem Kommunikationsmuster in die Seelsorge kommt, dann müssen wir das Ehepaar dringend in die Gesprächstherapie schicken. Denn wenn eine Liebesbeziehung bleiben soll, dann müssten sie dringend an der Kommunikation arbeiten. Gott ist der Meinung, dass Gebet kein Selbstläufer ist. Er zeigt unser Gebet, wo wir aus unserer modernen Sicht nicht unbedingt als Vorschlag anschauen würden. Er aber ist der Meinung, dass das, was er in den paar Sätzen sagt, im Unser Vater, dein Gebetsleben revolutionieren wird. Hast du Jesus schon mal für dein Gebet gedankt? Weil es dir geholfen hat, wie man mit ihm kommuniziert? Ist es nicht eher so, dass das Gebet Stress verursacht, weil es beim gemeinsamen Aufsägen in der Kirche, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob ich es wirklich kann oder nicht? Hast du schon mal intensiv darüber nachgedacht, warum Jesus das Gebet gesprochen hat? In diesem Jahr werden wir das genau tun. Heute soll ein erster Überblick sein. Nur ein Jahr befassen wir uns mit dem. Nur ein Jahr. Wenn man sich vorstellt, Jesus hat 3 Jahre in seine Jünger investiert, um ihnen zu zeigen, wie sie Beziehung mit ihm aufrechterhalten können. Wir müssen 1 Jahr investieren für das Gebet. Und wir gehen mal durch, auch mit dem Vorwort von dem Gebet. Und fangen an mit dem Vers 7. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Das ist der Einstieg in das Gebet. Jesus wählt ausgerechnet die Einleitung für das Gebet, wo in der Weltgeschichte das am meisten geplapperte Gebet werden wird. Er sagt, wir sollen nicht plappern, aber es ist das Gebet, das wahrscheinlich in der Weltgeschichte am meisten geplappert worden ist. Es gibt einen Grund für die Einleitung. Ebenso irritierend finde ich den zweiten Teil. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jetzt habe ich doch immer geglaubt, ich müsse Gott erklären und ich muss meine Probleme im Himmel anmelden, weil sonst Gott ja verpassen würde. Wenn Gott alles schon weiß, warum muss ich dann überhaupt noch beten? Das Ziel des Gebets ist es eben nicht, Gott zu informieren, sondern vielmehr Beziehung mit ihm zu leben. Gebet ist nicht das erste Mittel, um Probleme zu lösen. Gebet ist ein Mittel, um eine Beziehung zu vertiefen. Psalm 108, David war ja ein hervorragender Beter, sozusagen. Also ein riesiges Vorbild, was das Gebet anbetrifft. Und ich habe einen Vers gefunden, Psalm 138, Vers 3, dort steht: Wenn ich zu dir bete, erhörst du mich. Du machst mir Mut und gibst mir Kraft. Was ist die Erhörung von dem Gebet, das David gesprochen hat? Ist die Erhörung, dass er das mit dem gleichsetzt, dass sein ganzer Wunschzettel in Erfüllung gegangen ist und das Kratz vom Himmel abgefallen ist? Nein, die Erhörung ist, du gibst mir Kraft und Mut. Das ist ganz ein anderer Ansatz. Gott ist nicht ein Wunschzettelerfüller, sondern er ist einer, der Kraft und Mut gibt. Jesus wählt in die Einleitung ist unser Vater, oder wählt die Einleitung ist unser Vater, wo mehr Fragen aufwirft, als Antworten bringt. Darum investieren wir ein Jahr da drin. Da kommt der erste Satz, der heißt: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Anrede zeigt, warum das Gebet ein Abenteuer ist. Man könnte sagen, Abenteuer, Gebet, das ist ein Widerspruch in sich. Gebet ist nicht ein Abenteuer, Gebet ist eher langweilig, ist ein Pflichtfach und so weiter. Warum jetzt Abenteuer, Gebet? Eben genau wegen dem. Weil er die Ansprache ist, Anrede, unser Vater im Himmel. Und im Hebräischen ist da ja Abbruch, das ist die familiäre, das ist die enge, das ist die freundschaftliche Ansprechung, wie wenn wir Daddy sagen oder Papi oder was auch immer. Meine Tochter oder unsere Tochter, die sagt immer beim Beten, wenn sie redet, Daddy. Vielleicht könnte das etwas sein, dass du mit dem Gott, den du redest, in dem Jahr eine neue Ansprache wählst. Vielleicht nicht mehr Herr Jesus Christus oder vielleicht nicht mehr Vater im Himmel. Das ist alles ein bisschen distanziert, aber vielleicht einmal so, was dir nahe ist. Vielleicht eben Daddy oder so. Und du mal anfängst einüben. Ich glaube, das gibt schon ganz anders. Das wird ein Abenteuer. Und gleichzeitig ist Gott, das ist unser Vater, und gleichzeitig ist er im Himmel. Also gleichzeitig so nahe und gleichzeitig so weit weg irgendwo. Gott, der Schöpfer vom ganzen Universum, mit Daddy ansprechen, ist eine ganz grosse Sache. Und das Wort unser zeigt, dass das Gebet immer auch die Mitchrist im Blickfeld hat. Das Gebet, sobald wir das beten, verbindet uns das mit allen Mitchristen von der ganzen Welt. Sagen sie verfolgt oder sitzen sie im gleichen Raum wie du? Dein Vater im Himmel ist gleichzeitig auch der Vater von vielen anderen Menschen. Auch von solchen, die du gar nicht so magst. Über den Daddy sind wir verwandtschaftlich miteinander vernetzt. Und durch unser Gebet soll sein Name Ehre halten. Und dann geht es los mit der ersten Bitte, mit der zweiten Bitte. Geheiligt werde dein Name ist der erste. Die zweite ist: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Diese Ziele bringt eine Einstellung zum Ausdruck, wo ein absoluter Schlüssel für ein erfolgreiches Gebetsleben ist. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Das ist ein Umdenken. Wir sind uns mega gewöhnt, dass unser Wille wichtig ist. Das ist sogar ein Menschenrecht, dass ich meinen Wille darf kundtun und ein Stück weit auch durchsetzen. Wo Jesus im Garten Gethsemane war, wo es um die letzte Stunde gegangen ist, wo er den Tod vor Augen hatte, hat er mit seinem Vater geredet und gesagt: Vater, lass den Kelch vom Leid an mir vorbeigehen. Das war seine Bitte, sein Wunsch. Und der nächste Satz war: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jetzt musst du dir einmal vorstellen, Jesus, der ja Gott war, hat seinen Willen nicht durchgesetzt. Jesus ist nicht aufgrund von seinem eigenen Willen ans Kreuz gegangen und hat die Rettung für uns geschaffen, sondern wie es der Vater hat willen. Gegen die Menschenrecht. Ist dir da bewusst, dass Jesus gegen seinen eigenen Willen ans Kreuz gegangen ist? Und trotzdem nicht gehadert hat, oder im Gebet mit Gott, mit seinem Vater, weil er nicht seinen Willen erfüllt hat, sondern er hat gesagt: Ja, wenn es dein Willen ist, dann mache ich das. Wir sind nach der Zeit der Aufklärung gesagt, deine Vernunft ist das Höchste in dem Universum und so weiter, sind wir so egozentrisch, so auf den eigenen Willen zentriert, dass wir das fast nicht mehr schaffen. Mit Jesus, mit unserem Vater im Himmel so unterwegs sind, dass nicht immer mein Wille geschehen muss, sondern sein Wille soll geschehen in meinem Leben. Das ist eine riesige Herausforderung für uns in der aufklärten Zeit. Ja, Gottes Wille soll geschehen, aber nur solange ich es gut finde. Ja, Gottes Wille soll geschehen, aber nur solange die Überlappung mit meinem eigenen Willen genug gross ist. Da bin ich schon einverstanden. Wenn es aber wirklich darum geht, dass sein Wille geschehen soll, dann muss ich mein Gebetsleben oder mit mir Christus das Gebetsleben radikal umstellen. Und das Verhältnis zwischen Plappern und Zuhören müssen wir leicht verändern. Ich muss Gott nicht mehr erläutern, was mein Willen ist, sondern erfahren, was er meint. Dabei gilt es natürlich anzumerken, und da finde ich ganz wichtig, dass Jesus niemand sagt, dass wir ihm unsere Anliegen nicht bringen sollen. Das wäre wieder so ein, bisschen ein falscher Widerspruch. Wir dürfen ihm unsere Anliegen bringen. Der Hans-Joachim Eckstein hat einmal gesagt, Gott will, wenn wir zu ihm beten, nicht etwas Neues von uns hören, sondern er möchte uns hören und das immer wieder aufs Neue. Das ist Gebet. Und dann kommt der nächste Satz, der nächste Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich liebe die Worte unser, es geht um mich, täglich und das jeden Tag. Und heute, ich liebe einen 24-Stunden-Service, weil ich nicht gerne warte. Das Wort Brot hingegen irritiert mich ein bisschen, viel lieber wären mir Nudeln und Steak. Und wie das griechische Wort für täglich ansonsten in der gesamten griechischen Literatur, der Weltliteratur nicht zu finden war, ist das für einige Leute ein Hinweis dafür gewesen, dass die Bibel verfälscht worden ist. Vor einigen Jahrzehnten hat man die uralten Rollen, Schriftrollen in Qumran gefunden und auch eine Auslegung dazu. Und dort ist gestanden, dass das Wort täglich eine Neuschöpfung vom Autor sei, ein Wort für ein Lebensmittel, das genau einen Tag hebt. Wie ein Gipfeli, ein Buttergipfeli. Eben einen Tag, nicht einmal. Aber so etwas, das einen Tag hebt. So war es übrigens auch das Manna gewesen, mit dem Gott sein Volk in der Wüstenwanderung versorgt hat. Das ist jeden Tag wieder neu gekommen und das Volk hat den Auftrag gehabt, immer nur für einen Tag Eis einzusammeln. Einige haben nicht gefolgt und haben sich einen Notvorrat anlegen. Und jetzt steht im 2. Mose 16, doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Das ist so ein biblisches Prinzip, so das tägliche Heute. Gott versorgt für heute und nicht für morgen. Und ganz viele, die vielleicht auch psychische Probleme haben oder so, die seelisch nicht über die Runde kommen, die vielleicht bei einem Therapeut sitzen, müssen sagen, was ist das, was dich heute beschäftigt, was dich heute belastet? Ja, dann reden wir wieder über morgen und übermorgen und was das Verdrücken auf einem zukommt und so weiter. Wir reden, leben immer in der Zukunft, aber nicht im Heute. Und Jesus hat er gesagt, in Bezug auf Sorgen. Sorgen da nicht um den morgigen Tag, sondern jeden Tag seine eigene Sorge. Und das ist das Geheimnis im Leben mit Jesus, im Heute-Leben. Und das bringt den Satz auch zum Ausdruck. Jesus gibt immer genug fürs Heute. Nicht immer fürs Morgen. Das gilt in Sachen materiell, Ernährung und so weiter. Aber es gilt auch fürs Mentale, fürs Psychische. Jesus sagt von sich selber, dass er das Brot vom Leben sei. Auch das Brot muss täglich genossen werden. Wir können nicht von der Qualitätszeit von gestern leben. Mit dem täglichen Brot will Gott unsere Grundbedürfnisse decken. Und manchmal ist es halt tatsächlich Schwarzbrot und nicht Lasagne. Gott verspricht uns nicht, uns alles zu geben, was wir gut finden. Aber er wird uns nichts Gutes vorenthalten, was wir zum Leben brauchen. Das ist wie bei Kind. Wenn Kind zu den Eltern sagen, ich habe Hunger, dann meinen sie eigentlich, ich will Schoki. Oder ein Glasse oder ein Lolli. Aber die Eltern geben den Kind ja nicht immer nur Schoki, Glasse und Lolli, sondern sie geben den Gemüse. Weil das für ihre Entwicklung gut ist. Und wir müssen aus den Kinderschuhen rauskommen. Wir müssen aus dem Gebetsleben aus den Kinderschuhen rauskommen. Es geht nicht darum, dass wir immer nur noch Schoki und Lolli und Eis wetten von Gott, sondern dass wir das Brot suchen, das er uns geben möchte, das uns ernährt und für unsere Entwicklung gut ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, hätte Gott all die dummen Gebete erhört, die ich mein Lebtag an ihn gerichtet habe, wo wäre ich jetzt? Spüre da, Gebet ist nochmal ganz etwas anderes als das, was wir so Land auf, Land ab leben. Das ist ganz etwas anderes. Und das werden wir entdecken in diesem Jahr. Und vergib uns unsere Schuld. Unsere Schuld ist das, was uns von Gott entfremdet. Jesus ist am Kreuz gestorben, unfreiwillig. Nach dem Willen vom Vater. Damit wir wirklich Vergebung erfahren können. Er räumt die kleinen Kieselsteine aus unserem Leben, wo sich sonst zu einer Wand zwischen Gott und uns verdichtet tönt. Schuldig werden wir täglich. Wenn wir unter Sünde natürlich ein moralisches Sündenverständnis haben und immer nur gerade an die grossen moralischen Versagen wie Lügen, Töten oder Stellen denken, dann sind wir vielleicht ganz gut, weil das tun wir ja nicht mehr. Doch Jesus sagt einmal, Johannes 16, Vers 9, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Das ist Sünde. Unglaube. Das ist Sünde. Wie oft lebe ich unabhängig von Gott? Suche meine eigene Ehre. Setze meinen eigenen Willen durch. Ich bin täglich auf Vergebung durch Jesus angewiesen. Wir alle sind täglich auf Vergebung von Jesus angewiesen. George Williams hat 1829 wieder so eine Geschichte, und ich weiß, ob sie wirklich stimmt. Eine Bank in Amerika ausgeraubt und hat die Bank erschossen. Er ist zum Tod verurteilt, also er ist gefangen worden und zum Tod am Strick verurteilt. Doch der Präsident Jackson, Andrew Jackson, der Präsident war, hat ihn begnadigt. Eines von ihm unterzeichnete Begnadigungsschreiben ist an Williams in die Zelle gebracht worden. Doch der Williams hat abgelehnt. Jetzt hätte der Präsident sagen können, hallo, ich bin der Präsident. Ich habe dich begnadigt, jetzt nimmst du das gefälligst an. Wer bist du eigentlich? Der Fall kommt vor das oberste Gericht in Amerika und ihren Entscheid lautet, eine Begnadigung greift nur dann, wenn es Gegenüber es annimmt. Der Williams blieb zum Tod verurteilt. Jesus macht dir jeden Tag das Angebot von der Begnadigung. Nimmst du das Angebot immer wieder an oder sitzt du wie der George Williams selbstgerecht in der Zelle und willst die Suppe, die du dir eingebrockt hast, selber auslöffeln? So viel Suppe magst du niemals. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Wort wie mag ich überhaupt nicht. Es zeigt, dass es zwischen der Vergebung durch Gott und dem Vergehen von unseren Nächsten einen engen Zusammenhang gibt. Der ist so eng, dass Jesus im Nachgang zum Gebet zwei Sätze genau zu dieser Thematik sagt. Vers 14 und 15. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Wie? Ich soll meinen Schuldigen vergeben? Nein, das mache ich nicht. Das hat er nicht verdient. Jemand hat einmal treffend formuliert, um sich von gestern zu befreien und heute leben zu können, müssen wir denen vergeben, die uns wehgetan haben. Wir werden verletzt. Man startet ja mit einer naiven Meinung ins Leben. Und denkt, jeder mag mich. Man denkt, jeder wird applaudieren, wenn ich in den Kindergarten einlaufe. Oder später in die Schule oder am Arbeitsplatz. Oder wir denken, mindestens die, die uns ganz nahe sind, die werden uns nie verletzen. Es gibt keinen perfekten Ehepartner, es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekte Kirche. Kein perfekten Arbeitgeber, es gibt nur Menschen. Und Menschen verletzen. Das ist die Realität. Deren müssen wir uns auch schauen. Und Worte und Taten, die uns verletzen, sind wie Bachsteine in unserem Leben. Wenn ich dieser Person, die mich verletzt hat, nicht vergib, werden die Bachsteine so mental oder so in meinen Rucksack gepackt, so symbolisch. Und der Einzige, der leidet und von Bitterkeit zerfressen wird, bin ich. Das ist ein riesiges Thema. Über das Thema werden wir uns beschäftigen im Laufe des Jahres. Was bedeutet es, am Nächsten zu vergeben? Was bedeutet es, die Vergebung von Jesus anzunehmen und am Nächsten vergeben? Was bedeutet es, durch Vergebung in eine Freiheit hineinzukommen? Das ist ein grosses Thema. Ist das Thema, wo ganz viele Knöpfe im Leben gelöst werden können. Und wisst ihr was? So, als Ermutigung schon jetzt einmal. Durch das Vergehen werden Wunden in Perlen verwandelt. Perlen entstehen dadurch, dass ein Parasit in eine Muschel geht und sie verletzt. Die Muschel blühtet. Durch den Heilungsprozess entsteht eine Perle. Durch eine Verletzung entsteht etwas von den schönsten Sachen, die wir verschenken. Verletzungen werden bei Gott heil und werden zu Perlen. Bedingung ist, dass wir unseren Schuldigen vergeben. Und den Weg von der Versöhnung gehen. Es geht weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ihr wisst, da gibt es so ein bisschen verschiedene Übersetzungen zu dem Thema. Im Teaser haben wir eine andere Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist die ökumenische Fassung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir zu dem kommen, zu dem Thema dann einmal im Laufe des Jahres, möchte ich noch ein bisschen mehr zu dem Thema sagen dann auch. Aber was sicher spannend ist, und ich weiß nicht, ob du dem schon nachgedacht hast, das Gebet endet nicht mit der Vergebung. Es endet nicht mit der Vergebung. So im Sinn von, jetzt gehörst du zu Gott, du bist errettet und alles ist gut. Nein, es geht weiter. Bildlich gesprochen ist Vergebung wie das Handbremslösen von einem Fahrzeug. Jetzt kann gefahren werden, und zwar nach geltenden Verkehrsregeln. Wenn es darum geht, um nicht in Versuchung zu geraten und das Böse, wir vom Bösen erlöst werden, dann geht es dem Vater im Himmel nicht um einen Moralstandard. Er ist nicht der Gott, der mit dem Zeigefinger im Himmel sagt, pass auf, dass du keinen Fehler machst. Es ist nicht ein moralischer Vater, den wir haben im Himmel. Es geht um einen Lebensstandard. Es geht darum, dass wir unfallfrei durch den Verkehr ans Ziel kommen. Das ist das Thema da. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus oder der Vater im Himmel möchte dir ein Leben in der Fülle geben. Und Gottes Wort zeigt uns, wie wir erfolgreich durch den Verkehr vom Leben kommen. Nach der Erlösung, durch die Vergebung, kommt die sogenannte Heiligung. Das Reifen im Glauben, das Wachsen im Glauben. Da ist da angesprochen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Beides bewirkt der Vater im Himmel in uns. Zu viele Christen erleben bei der Erlösung Begnadigung und fallen nachher in ein Leistungsevangelium zurück, indem sie aus eigener Kraft Wachstum im Glauben bewirken wollen. Das ist eine notvolle Geschichte. Das Leben wird zum Kampf. Das Leben macht überhaupt keine Freude mit Jesus und irgendwann hängt man wieder ab. Der Ball liegt auch im Wachsen bei Jesus, beim Vater. Jetzt möchte ich etwas ganz Persönliches sagen zu dem Thema. Herr, lehre uns beten. Ich brauche es wirklich. Mein Gebetsleben entspricht nicht dem, was ich von einem Pastor erwarten würde. Wenn ich Gemeindeglied wäre, in einer Gemeinde mit einem Pastor, der so ein Gebetsleben hat wie ich, und der würde mir sagen, wüsste ich nicht, ob ich die Gemeinde in dieser Gemeinde bleibe. Das tut mir leid. Zu oft ähnelt meine Gebete im Umgang von kleinen Kindern mit ihren Eltern. Nicht selten kämpfe ich um die Ehre von meinem Namen und nicht um die Heiligung vom Namen vom Vater. Ich will meinen Willen durchsetzen, leider. Ich gehe mit grossen Erwartungen, dass in den neuen Jahren das Gebet ist unser höchstes Vorrecht. Nur wer den Schlüssel vom Gebet hat, kann den Himmel öffnen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das Anliegen gegeben hast, auch als Gemeinsleitung von dem Gebet. Und ich möchte dir Dank sagen, dass du dir in diesem Jahr gewaltig etwas für uns parat hast. Und ich glaube daran, Vater im Himmel, Daddy, ich glaube daran, dass du uns in eine neue Dimension hineinführen möchtest, jedes Einzelne von da. Ich glaube daran, dass du uns ganz neu möchtest in Beziehung mit dir hineinführen. In eine neue Qualitätsbeziehung mit dir. Ich glaube daran, dass das für jeden persönlich gilt und ich spreche das über die ganze Gemeinde aus. Dass wir in der Beziehung mit dir dürfen wachsen, aber auch als Gemeinde, als Kirche, wenn wir dir näher kommen. Ich danke dir vielmals, dass du so viel Gutes für uns bereit hast. Ich danke dir vielmals, dass du das Leben in der Fülle für uns bereit hast und dass du den Schlüssel dazu kennst. Danke dürfen wir den entdecken im Laufe des Jahres. Herr, nimm du uns mit auf den Weg, und schenkt, dass niemand von uns unberührt bleibt. Wir wollen dir der geben, dein Name soll geehrt werden, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.